Ausgabe. Ausgabegeräte wandeln digitale Informationen des Computers in analoge Informationen und Darstellungen um, welche vom Menschen erfasst und verstanden werden können. Die wichtigsten Ausgabegeräte sind Monitor und Drucker, aber auch digitale Projektoren und akustische Informationsausgabe gewinnen immer mehr an Bedeutung. Bildschirm. Der Bildschirm ist eines der am häufigsten verwendeten Ausgabegeräte. Die Daten werden für das Auge vorübergehend erkennbar auf einem Schirm dargestellt. Damit der Monitor weiß, was er darstellen soll, erhält er seine Signale von der Grafikkarte im PC als Bildsignale und Synchronisationssignale, welche die vertikale und horizontale Ausrichtung steuern. Je höher die Auflösung, die Farbtiefe und die Bildwiederholrate, desto größer sind die Anforderungen an die Grafikkarte. Zusätzlich zur Grafikkarte werden auch Grafiktreiber benötigt, die für das Betriebssystem eine möglichst einheitliche Schnittstelle für unterschiedliche Grafikkarten zur Verfügung stellen sollen. Die Anforderungen im Office-Bereich werden heute von jeder handelsüblichen Grafikkarte erfüllt. Nur moderne 3D-Spiele erfordern oft den Einsatz spezieller, leistungsfähiger und dann oft auch sehr teurer Hochleistungsgrafikkarten. Waren früher CRT-Monitoren, Kathodenstrahlröhre, üblich, haben sich in den letzten Jahren LCD-Monitoren, Flüssigkristallanzeige, als Standard durchgesetzt. Flüssigkristallanzeige, LCD. In Glasflächen eingeschlossene Substanzen bekommen durch das Anlegen einer Spannung andere optische Eigenschaften, es wird zwischen Lichtdurchlässigkeit und Lichtundurchlässigkeit gewechselt, wodurch dem Betrachter ein angesteuerter Bildpunkt hell bzw. dunkel erscheint. Die Ansteuerung erfolgt im Allgemeinen durch eine Elektrodenmatrix, die Flüssigkristalle können aber auch mittels Laserstrahl erwärmt und dadurch kann das Polarisationsverhalten verändert werden. LCD-Bildschirme sind sehr flach, haben ein geringes Gewicht und einen geringen Stromverbrauch. Statt Licht auszustrahlen, reflektieren passive LCD-Bildschirme dieses, woraus sich ein geringer Stromverbrauch ergibt, Akkubetrieb ist möglich. Sie werden daher vor allem bei tragbaren Geräten verwendet. Die passive LCD-Anzeige ist aber kontrastarm und hat eine geringe Helligkeit, das Bild kann nur in einem engen Betrachtungswinkel gelesen werden. Bei aktiven LCD-Schirmen, Aktivmatrix-Bildschirme, TFT-Bildschirme, werden die einzelnen Bildpunkte über Dünnfilmtransistoren individuell aktiviert. Durch eine besonders hohe Beweglichkeit der Kristalle und die präzise Ansteuerung werden die Reaktionszeiten verkürzt und Schattenbildeffekte vermieden. Es entsteht ein scharfes, flimmerfreies Bild, auch bei geringen Bildwiederholraten. Die Farbkalibrierung für die Drucktechnik ist kaum möglich. Plasmaschirm. Der Plasmabildschirm besteht aus zwei Glasplatten, zwischen denen ionisiertes Gas, Plasma, eingeschlossen ist. In einer der Glasplatten befinden sich feine, horizontale Stromleiter, in der anderen Glasplatte vertikale. Erhält die Kreuzung zweier Leiter einen Stromstoß, so beginnt der Bildpunkt zu leuchten. Eine zusätzliche ständige Spannung auf allen vertikalen und horizontalen Stromleitern sorgt dafür, dass ein angezündetes Rasterbild beliebig lange erhalten bleibt. Plasmamonitoren sind sehr flach und leicht. Eingesetzt wird die Plasmatechnologie hauptsächlich für Fernsehgeräte und Präsentationsmedien. Faktoren. Die optische Qualität der Bildschirmanzeige wird durch folgende Faktoren bestimmt. Bildschirmgröße. Die angemessene Größe des Bildschirmes hängt von der jeweiligen Aufgabe ab. Grafische Aufgaben verlangen einen größeren Bildschirm als Aufgaben, bei denen mit Texten oder Zahlen gearbeitet wird. Als Bildschirmgröße wird die Diagonale in Zoll gemessen, 15, 17, 19, 21 bzw. 24 Zoll für Anwendungen, bei denen direkt am Bildschirm gestaltet wird, zum Beispiel CAD, DTP. Durch den enormen Preisverfall der LCD-Monitoren kann man heute 19 Zoll und darüber als Standardgröße ansehen. Auflösung: Sie wird durch die in horizontaler und vertikaler Richtung darstellbare Gesamtzahl von Pixeln, Bildpunkten, angegeben. Gängige Auflösungen sind VGA 640x480, SVGA 800x600, XGA 1024x768, SXGA 1280x1024, HDTV 1920x1080, XGA 2048x1536. Als absolute Untergrenze ist heute eine XGA-Auflösung, 1024x768, anzusehen. Darunter ist das Arbeiten mit modernen Benutzeroberflächen nur schwer möglich. Farbdarstellung, Farbtiefe, die Darstellung von Farben reicht je nach verwendetem Bildschirm und verwendeter Grafikkarte von Monochrom bis zu Millionen von Farben. Sie wird in Bit angegeben. Bildwiederholfrequenz. Die Bildwiederholfrequenz hängt bei CRT-Monitoren von der Nachleuchtdauer des Phosphors ab. Ein flimmerfreies Bild wird ab einer Bildwiederholrate von 75 Hz erreicht. Ein Flimmern des Bildschirmes wirkt sehr ermüdend auf die Augen. LCD-Monitoren werden üblicherweise mit 60 Hz angesteuert. Bei der LCD-Technologie gibt es üblicherweise kein Flimmern. Bildschirmoberfläche. Die Oberfläche soll möglichst reflexionsarm sein. Bildschirmgeräte sind so aufzustellen, dass sich keine Fenster oder Lichtquellen in ihnen spiegeln. Der Kontrast zwischen Zeichen und Hintergrund soll frei einstellbar und zwischen 1.5 und 1.15 liegen. Je höher die Auflösung, die Farbtiefe und die Bildwiederholrate, desto größer sind die Anforderungen an die Grafikkarte. Grafikkarte und Monitor müssen sinnvoll aufeinander abgestimmt werden, damit die volle Leistung beider Komponenten genutzt werden kann. Die Einstellung der Auflösung, der Bildwiederholrate und der Farbtiefe erfolgt entweder automatisch oder benutzergesteuert über ein Auswahlmenü am Bildschirm. Digitale Projektoren. Der Aufbau von LCD-Projektoren ähnelt jenen von Diaprojektoren. Anstelle eines Dias wird ein LCD-Panel durchleuchtet und mit Hilfe eines Objektivs an die Wand projiziert. Dabei macht man sich den optischen Effekt der doppelbrechenden Wirkung der Flüssigkristalle beim Anlegen einer Spannung zunutze. Weißes Licht von der Projektorlampe wird je nach angelegter Spannung von einer Zelle durchgelassen oder zu einem bestimmten Grad absorbiert. Um farbige Bilder zu erzeugen, wird das Licht durch Prismen oder halbdurchlässige Spiegel in die drei Grundfarben getrennt und damit das LCD-Panel beleuchtet. Die durchgehenden Strahlen werden anschließend wieder überlagert und ergeben das farbige Bild. Eingesetzt werden Datenprojektoren zur Präsentation von Computer- und Videobildern, aber auch in der Unterhaltungselektronik, Heimkino, finden sie immer mehr Einsatz. Die Qualität des Projektors wird bestimmt durch die Lichtstärke, gemessen in Ansilumen, derzeitige Werte zwischen 1000 und 4000, durch die Auflösung, in Pixeln, sowie die Ausstattung wie Schnittstellen, Zusatzeinrichtungen wie Laserpointer, Lautsprecher. Der Projektor muss immer den Raumverhältnissen bzw. der Bildgröße angepasst werden. Betrachtet man die Entwicklungstendenzen bei der grafischen Ausgabe, so zeigt sich einerseits eine Tendenz zur Verkleinerung in Form von sogenannten Mikrodisplayers, die direkt auf die Linse des Auges projizieren. Diese Displays werden wie eine Brille getragen. Auf der anderen Seite wird versucht, dreidimensionale Gegenstände auf Bildschirmen darzustellen. Stereoskopische Displays ermöglichen eine dreidimensionale Wahrnehmung von Bildern durch Brillen oder Datenhelme. Das linke und das rechte Auge nehmen unterschiedliche Bilder wahr, es entsteht ein 3D-Bild, vergleiche 3D-Filme. Volumetrische Displays ermöglichen eine echte 3D-Darstellung, dem Benutzer wird eine 360-Grad-Zeichenansicht ermöglicht. Drucker. Drucker sind Ausgabegeräte, die visuell darstellbare Daten, Text, Bilder, Aufdruckträger, meist Papier, ausgeben. Durch Kontrasterzeugung werden die Daten visuell lesbar. Man unterscheidet zwischen Anschlagdruckern, Nadeldrucker, und anschlagfreien Druckern, Tintenstrahl, Thermo, Laserdrucker. Anschlagdrucker bringen die Farbe durch mechanische Schläge auf das Papier, vergleiche Schreibmaschine. Die anschlagfreien Drucker arbeiten ohne mechanischen Anschlag, sie sind wesentlich leiser, können aber keine Durchschläge erzeugen. Von Spezialanwendungen abgesehen, werden derzeit in erster Linie anschlagfreie Drucker verwendet. Leistungskriterien. Wichtige Leistungskriterien für Drucker sind: Druckgeschwindigkeit, Anzahl der Seiten pro Minute, Druckqualität, Farb- und Grafikfähigkeit bzw. Fotodruck, Schriftbild, Auflösung, in Bildpunkten pro Zoll gleich dpi, Zeichenvorrat, Anzahl der Schriftarten, Technik des Papiertransports, Endlospapier, Einzelblatteinzug, Anzahl der Einzugsschächte, doppelseitiger Druck, Duplex-Einheit, Ergonomie, Lärmbelästigung, Bedienungsfreundlichkeit, Anschlusstechnik, Art der Schnittstellen, Netzwerkfähigkeit, Anschaffungs- und Betriebskosten, Kosten für Verbrauchsmaterial wie Toner, Tintenpatronen, Thermodrucker. Wärmeempfindliches Papier wird durch eine Matrix von Heizstäben an den jeweiligen Stellen erwärmt. Die Druckgeschwindigkeit dieser sehr leisen und billigen Drucker beträgt zwischen 10 und 100 Zeichen pro Sekunde. Thermodrucker werden bei einfachen Faxgeräten und oft auch bei Kassen verwendet. Das wärmeempfindliche Papier reagiert auf Licht und auch auf mechanischen Druck und ist für längere Archivierung nicht geeignet. Da diese Ausdrucke oft schon nach wenigen Wochen nicht mehr lesbar sind, sollte eine elektronische Archivierung erfolgen oder eine klassische Fotokopie angefertigt werden, Belege, Rechnungengarantie. Tintenstrahldrucker. Aus kleinen Düsen wird in einer Matrix oder durch direkte Ablenkung der Düsentinte auf ein saugfähiges Papier aufgetragen. Vorteile von Tintenstrahldruckern sind eine fast geräuschlose Arbeitsweise und eine sehr gute Druckqualität, auch in Farbe. Die Druckgeschwindigkeit liegt zwischen 2 und 20 Seiten pro Minute. Moderne Tintenstrahldrucker erreichen heute Fotoqualität und sind in der Anschaffung meist sehr günstig. Die Betriebskosten, Tinte, Druckkopf, können jedoch recht hoch sein. Laserdrucker. Die Arbeitsweise ist wie bei einem Kopiergerät. Die Druckqualität von Laserdruckern ist gut, die Druckgeschwindigkeit sehr hoch. Der Druckprozess lässt sich in 6 Schritte gliedern. Elektronische Aufbereitung der Druckdaten im Rechner. Zu druckende Daten gelangen von der Applikation über den Druckertreiber in Form eines Datenstroms bzw. einer Seitenbeschreibungssprache, zum Beispiel PostScript, PCL, zum Drucker, der über einen eigenen Prozessor verfügt. Es entsteht ein dem Drucker entsprechendes Rasterbild. Vorbereitung, Aufladung, des Fotoleiters. Die Fotoleitertrommel wird elektrostatisch aufgeladen. Generierung des Ladungsbildes auf dem Fotoleiter mittels Zeichengenerator, gebündelter Laserstrahl. Es entsteht ein elektronisches Abbild der zu druckenden Seite. Entwicklung des Ladungsbildes mit Toner, elektrostatisch aufgeladener Toner wird auf den Fotoleiter aufgebracht, entgegenorientierte Ladungen ziehen sich an. Transfer des Ladungsbildes auf den Druckträger, meist Papier. Fixierung des Toners auf dem Druckträger durch Hitze bzw. Druckfixierung. Farblaser. Der Laserdruck mit Vollfarbe erfolgt wie im Offsetdruck mit 4 Farben, Cyan, Magenta, Yellow, Black, und erfordert 4 Druckstationen zur Aufbringung des Toners auf den Druckträger. Plotter. Beim Plotter bewegt sich die Schreibvorrichtung, zum Beispiel Tuschestift, Schneidewerkzeug, in 2 Richtungen, X- und Y-Koordinate, bei Trommelplottern wird das Papier in eine der Richtungen bewegt. Der Plotter arbeitet im Gegensatz zum Drucker in beiden Richtungen. Anwendungen für Plotter sind Konstruktionszeichnungen, Diagramme und so weiter. Akustische Ausgabe. Akustische Ausgabe. Bei der akustischen Ausgabe werden Daten in einer akustisch wahrnehmbaren Form direkt über Lautsprecher ausgegeben. Signalausgabe, akustische Signale werden ausgegeben, um beispielsweise die Benutzenden auf fehlerhafte Bedienung aufmerksam zu machen. Akustische Signale werden einer Analog-Digital-Wandlung unterzogen und in einer digitalen Form abgespeichert, heute oft als MP3. Aus dem gespeicherten Vorrat wird die gewünschte Sequenz ausgewählt und über Lautsprecher ausgegeben. Akustische Ausgabe wird vor allem bei multimedialen Systemen verwendet, wo Bildsequenzen durch akustische Ausgabe erläutert werden. Sprachausgabe mit synthetischer Sprache. Aus schriftlichen Zeichen werden Phonemen nach den Regeln einer bestimmten Sprache generiert. Der Sprachumfang ist im Gegensatz zur natürlich gesprochenen Sprachausgabe wesentlich höher, weil aus beliebigen Zeichenkombinationen Phoneme gebildet werden können. Die synthetische Sprache klingt aber meist noch fremdartig. Verarbeitung. Bei der Verarbeitung werden die vom Menschen erfassten Daten, welche nun bereits in digitaler Form vorliegen, auf Basis definierter Handlungsanweisungen und Regeln verarbeitet, mit dem Ziel, ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen, z.B. die Berechnung von Kreditrückzahlungsraten. Die Ergebnisse werden mithilfe der Ausgabegeräte, in einer vom Menschen lesbaren Form, als Zahl oder Grafik am Monitor oder auf einem Ausdruck, also analog, dargestellt bzw. ausgegeben. Aufbau und Arbeitsweise von Computersystemen. Als Hardware werden alle materiellen Komponenten bezeichnet. Die Hardware führt letztlich alle Funktionen eines Computersystems aus. Damit ein Computersystem aber auch die richtigen Funktionen ausführt, muss es die entsprechenden Handlungsvorschriften befolgen. Diese immateriellen Bestandteile eines Computersystems werden unter dem Begriff Software zusammengefasst. Hardware. Das Kernstück ist jener Bestandteil eines Computersystems, der alle Rechenoperationen durchführt und die übrigen Komponenten steuert. Dieser Bestandteil wird als zentrale Einheit bzw. als CPU, Abkürzung für Central Processing Unit, bezeichnet. Die anderen Hardware-Komponenten rücken dagegen an den Rand, sie werden unter dem Namen Peripherie zusammengefasst. Zentrale Einheit. Kernstück der zentrale Einheit ist der Prozessor. Dieser wiederum besteht im Wesentlichen aus zwei Bestandteilen. Das Leitwerk holt aus dem Arbeitsspeicher, siehe unten, die auszuführenden Anweisungen, die in Maschinensprache vorliegen, und veranlasst die übrigen Komponenten des Computersystems zu entsprechenden Aktionen. Das Rechenwerk ist, wie schon sein Name sagt, für die Rechenoperationen zuständig. Sowohl Leit- als auch Rechenwerk verfügen für ihre Aufgaben über einen kleinen Satz von besonders rasch ansprechbaren, manchmal auch nur für Spezialzwecke einsetzbare Speicherzellen, die als Register bezeichnet werden. Ein Prozessor, der in Form eines einzigen hochintegrierten elektronischen Bauelements eines Chips vorliegt, wird als Mikroprozessor bezeichnet. Die Entwicklung von Mikroprozessoren als standardisierte, preisgünstige und kompakte elektronische Bauteile war eine wesentliche Voraussetzung dafür, Computer kleiner und billiger zu machen, so dass heute die Rechnerleistung nicht in Form von wenigen, zentral aufgestellten Großrechnern, sondern an jedem Arbeitsplatz als Personalcomputer verfügbar ist. Moderne Prozessoren, im PC-Bereich meist von den Herstellern Intel oder AMD, arbeiten mit Taktfrequenzen bis zu 3 GHz und verfügen oft schon über mehrere CPU-Kerne, Multicore-CPU. Zweiter wesentlicher Bestandteil der Zentraleinheit ist der Arbeitsspeicher, auch als Hauptspeicher bezeichnet. Dieser enthält alle Maschinen, Programme, die momentan ausgeführt werden, sowie alle Daten, mit denen diese Programme momentan arbeiten. Dieser Speicher liegt im Wesentlichen in zwei Grundformen vor. Die im laufenden Betrieb zweifellos wichtigere Form ist der les- und beschreibbare Speicher, irreführenderweise als RAM, Random Access Memory, Speicher mit Zugriff auf eine beliebige Speicherstelle, bezeichnet. Da dieser Speicher sowohl gelesen als auch geschrieben werden kann, eignet er sich, um Daten oder auch Programme, die von einem Speichermedium geladen werden, aufzunehmen. Er verliert allerdings seinen Inhalt, sobald der Strom ausgeschaltet wird. Der Inhalt eines nur lesbaren Speichers, Read-Only Memory, ROM, kann hingegen nicht mehr geändert werden. Er geht aber auch nicht verloren, wenn der Strom ausgeschaltet wird. Drums eignen sich daher dazu, jenes Programm aufzunehmen, das nach dem Einschalten des Computers das Betriebssystem von einem Speichermedium lädt und damit die volle Funktionsfähigkeit des Computersystems herstellt. Auch Teile des Betriebssystems selbst oder wichtige Anwendungsprogramme können im ROM gespeichert sein. Als Alternative zum ROM kann auch Flash Memory eingesetzt werden. Auch Flash Memory hält seinen Inhalt, wenn der Strom ausgeschaltet wird. Im Unterschied zum ROM kann jedoch sein Inhalt verändert, reprogrammiert, werden. Der Vorgang des Reprogrammierens ist jedoch sehr aufwendig, so dass sich Flash Memory nicht als Ersatz für RAM-Speicher einsetzen lässt. Optional kann zwischen Prozessor und Arbeitsspeicher ein Cache-Speicher zwischengeschaltet werden. Dabei handelt es sich um RAM-Speicher schnellerer Bauart, der häufiger gebrauchte Programmteile und Daten für den Prozessor verfügbar hält. Durch den Einsatz eines Cache-Speichers kann der Arbeitsspeicher eines Computers mit langsameren, und damit billigeren, Bauelementen realisiert werden, ohne dass es zu einer wesentlichen Verringerung der Rechengeschwindigkeit kommt. Sofern dies von der Hardware der Zentraleinheit und dem Betriebssystem unterstützt wird, kann auch der umgekehrte Weg gegangen werden. Nicht benötigte Programmteile und Daten werden auf den Hintergrundspeicher ausgelagert. Dem Anwendungsprogramm wird jedoch vorgespiegelt, dass sich diese Programmteile nach wie vor im Arbeitsspeicher befinden, indem sie bei der nächsten Verwendung durch das Programm wieder eingelagert werden, auf Kosten anderer Programmteile, die Platz machen müssen. Dies alles spielt sich für das Anwendungsprogramm vollständig unsichtbar ab. Da den Anwendungsprogrammen dadurch die Existenz von mehr Hauptspeicher, als tatsächlich vorhanden, vorgespiegelt wird, wird das Verfahren als virtueller Speicher bezeichnet. Schließlich gibt es noch die Schnittstellenbausteine, die das Bindeglied zwischen zentrale Inhalt und Peripherie bilden. Der Begriff Schnittstelle wird hier im Sinne eines Verbindungspunktes von technischen Komponenten verwendet. Ihre Aufgabe ist einerseits die Erzeugung jener Signale, die geeignet sind, ein bestimmtes Peripheriegerät, zum Beispiel einen Bildschirm oder eine Festplatte, anzusteuern, andererseits die Interpretation der von diesen Geräten kommenden Signale und das Bereitstellen der korrespondierenden Eingaben für die CPU. Diese Komponenten sind durch ein System von elektrischen Verbindungswegen, dem Bus, miteinander verbunden. Je nach Funktion lassen sich die Leitungen des Busses in drei Kategorien gliedern. Die Daten und Befehle selbst werden zwischen dem Prozessor und dem Arbeitsspeicher bzw. den Schnittstellenbausteinen auf dem Datenbus übertragen. Die Breite, DH, die Anzahl der Leitungen des Datenbusses bestimmt, welche Datenmenge auf einmal zwischen dem Prozessor und dem Speicher übertragen werden kann und ist damit ein Faktor, der die Rechengeschwindigkeit festlegt. Es muss aber auch festgelegt werden, welche Speicherzelle bzw. welcher Schnittstellenbaustein der Ansprechpartner des Prozessors ist. Diese Information überträgt der Adressbus. Die Breite des Adressbusses legt fest, wie viel Arbeitsspeicher ein Prozessor maximal ansprechen kann. Im Steuerbus schließlich sind alle jene Signale zusammengefasst, die für verschiedene andere Zwecke vorgesehen sind, zum Beispiel ob der Datentransfer vom oder zum Prozessor erfolgt oder ob sich ein Peripheriegerät in einem Zustand befindet, auf den der Prozessor rasch reagieren muss. Eine besondere Rolle spielt das Taktsignal. Die Geschwindigkeit, die dieser Dirigent vorgibt, bestimmt das Arbeitstempo der zentrale Inhalt. Zusammen mit dem Prozessortyp, der die verfügbaren Befehle der Maschinensprache, die Dauer jedes dieser Befehle in Taktzyklen, allfällige prozessorinterne Optimierungen bei der Abarbeitung von Befehlen, aber auch die Breite des Datenbusses und die Größe eines Wortes definiert, ist damit die Rechenleistung eines Computers festgelegt. Die Gesamtleistung eines Computersystems hängt aber auch noch von der Leistungsfähigkeit der Peripherie, insbesondere der Speichermedien, sowie vom Aufgabenmix ab, der mit diesem Computersystem bewältigt werden soll, und der all diese Komponenten unterschiedlich stark beanspruchen kann. Die Leitungen des Busses werden auch in Form von standardisierten Steckplätzen zur Verfügung gestellt, so dass das Computersystem mit entsprechenden Karten um unterschiedliche Komponenten für externen Speicher, Bildschirme, lokale Netzwerke erweitert werden kann. Gängige Formen von Steckplätzen sind PCI, Peripheral Component Interconnect, und PCI Express. In portablen Systemen werden hierfür auch PCMCIA und Mini-PCI eingesetzt. Peripherie. Die Peripherie eines Computers dient im Wesentlichen drei Zwecken, nämlich der Kommunikation mit dem Benutzer, der Aufbewahrung, Speicherung von Daten sowie dem Datenaustausch mit anderen Computersystemen. Peripheriegeräte werden über geeignete Kabel und Stecker an die zentrale Einheit angeschlossen. Wichtig ist, dass genormte Schnittstellen zum Einsatz kommen. Der wichtigste Standard ist heute USB, Universal Serial Bus. Beinahe alle Peripheriegeräte verfügen heute über eine USB-Schnittstelle. Beispiele: Maus, Tastatur, Scanner, Drucker, Digitalkamera. Bei USB ist darauf zu achten, ob der Standard 1.1 oder 2.0 unterstützt wird. Werden hohe Übertragungsraten benötigt, externe Festplatte, Camcorder, Scanner, ist darauf zu achten, dass USB 2.0 unterstützt wird. Für den Anschluss von Geräten wie Tastatur, Maus etc. ist USB 1.1 ausreichend. Neben USB findet man auch noch die IE-1394-Schnittstelle, Firewire, die den Anschluss von bis zu 63 Peripheriegeräten, zum Beispiel Festplatten, aber auch Multimedia-Equipment wie DVD und Videokameras, erlauben soll. USB 2.x und Firewire zeichnen sich durch hohe Übertragungsgeschwindigkeit aus, 50 bzw. 60 MB pro Sekunde. Ältere Schnittstellentechnologien wie serielle oder parallele Schnittstellen, SCSI, Abkürzung für Small Computer Systems Interface, sind im PC-Bereich kaum mehr anzutreffen. Speicherung. Zur Speicherung von Daten werden Speichermedien verwendet. Speichermedien dienen dem Zweck, Informationen über die Zeit hinweg aufzubewahren, zu speichern. Dazu werden Daten auf einem Datenträger aufgezeichnet, geschrieben und zu einem späteren Zeitpunkt wieder gewonnen, gelesen. Je nach Zweck und Anforderung der Aufgaben ist ein geeignetes Speichermedium zu wählen. Klassifizierungsmerkmale. Klassifizierungsmerkmale. Das Einsatzgebiet eines Speichermediums wird von verschiedenen Faktoren bestimmt. Durch die Zugriffsart ist festgelegt, ob auf Daten nur in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung, rein sequenzieller Zugriff, oder in beliebiger Reihenfolge, direkter bzw. wahlfreier Zugriff, zugegriffen werden kann. Die Geschwindigkeit wird durch die Zugriffszeit, die durchschnittliche Dauer des Zugriffs auf einen beliebigen Datenblock, die kleinste Datenmenge, die mit einem Mal gelesen oder geschrieben werden kann, bezeichnet, misst die Leistungsfähigkeit bei direktem Zugriff, bzw. die Datentransferrate, die Datenmenge je Zeiteinheit, die bei Transfers von größeren, zusammenhängend aufgezeichneten Datenmengen gelesen oder geschrieben werden kann, angegeben. Die Speicherkapazität gibt an, welche Menge an Daten auf einem Datenträger abgelegt werden kann. Nicht außer Acht gelassen werden sollten die Kosten. Im Allgemeinen gilt, je kleiner die Zugriffszeit und je größer die Kapazität, desto größer sind auch die Kosten. All diese Faktoren sind auch durch die verwendete Technologie bestimmt. Derzeit sind drei Technologien im Einsatz. Magnetische Aufzeichnungsverfahren sind die derzeit meist verwendete Technologie. Sie zeichnen die Information durch unterschiedliche Magnetisierung einer magnetisierbaren Schicht auf. Optische Speicher verwenden optisch abtastbare Merkmale, zum Beispiel Grübchen in einer Oberfläche. Damit Lasern kleinere Bereiche angesprochen werden können als mit Magneten, können damit größere Aufzeichnungsdichten und damit größere Speicherkapazitäten erreicht werden. Speicher auf Basis von rein optischen Prinzipien sind aber nur einmal beschreibbar, sieht man von Speichermedien auf Basis der Phase-Change-Technologie ab. Halbleiterspeicher, diese sind fast ausschließlich als Flash-Memory ausgeführt. Die Halbleiterspeicher sind die einzigen Speicher, die ohne mechanische Teile auskommen. Flash-Speicherbausteine werden zum Beispiel in Flashcards, MM-Cards, SD-Cards, Smart Media und den allseits beliebten USB-Sticks verwendet. Als Massenspeicher, derzeit bis zu 16 GB, werden sie vor allem für PDA-Accent-EQS, MP3-Player und Digitalkameras verwendet. Daneben gibt es noch für bestimmte Anwendungen batteriegepufferte RAM-Speicher. Die meisten gegenwärtigen Geräte nutzen die Flash-Technik, es gibt eine Vielzahl von Speicherkarten auf dem Markt. Compact Flash, CF, Compact Flash Typ 2. Memory Stick, MS, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Micro, M2. Multimedia Card, MMC, MMC RS, MMC Mobile, MMC Micro. Secure Digital Memory Card, SD, Mini SD, Micro SD. Smart Media, SM, wird nicht mehr hergestellt. XD Picture Card, XD. Keine Speicherkarte im eigentlichen Sinne, aber aufgrund ähnlicher Anwendung und Aufbau hiermit aufgeführt ist der USB-Stick. Es gibt auch USB-Sticks ohne eigenen Speicher, stattdessen mit einem eigenen Steckplatz für beispielsweise eine MicroSD-Karte, so dass sie als Adapter von der Steckernorm dieser Karten auf USB dienen. Diese Karten sind von unterschiedlichen Größen, und jede ist in einem Bereich der Speicherkapazitäten vorhanden, die gewöhnlich direkt dem Preis entspricht. Die Compact Flash Karte ist in etwa so groß wie ein Streichholzbriefchen, während die Multimedia Card, MMC, und die SD Card so groß wie eine Briefmarke sind. Neuere Entwicklungen sind nur noch so groß wie ein Fingernagel. Speicherkarten besitzen mittlerweile Kapazitäten von bis zu 32 GB. Derzeit wird unter dem Namen Universal Flash Storage durch die Solid State Technology Association ein einheitliches Speicherkartenformat entwickelt. Beteiligt sind unter anderem die Firmen Nokia, Samsung, Sony Ericsson und weitere. Speichermedien können in ein Computersystem fest eingebaut, ZB-Festplatten, oder auswechselbar sein, ZB-Disketten, Wechselplatten, CD-ROMs. Im Fall von auswechselbaren Speichermedien spielt auch die Verbreitung von Laufwerken für das Medium eine Rolle. Werden die betreffenden Medien bzw. die dazu passenden Laufwerke von mehreren Herstellern angeboten? Ausschlaggebend dafür, ob ein Speichermedium zu einem Laufwerk passt, sind neben den physikalischen Massen auch die Details des Aufzeichnungsverfahrens. Begünstigend wirkt die Standardisierung eines Speichermediums. Um eine optimale Mischung aus schnelleren, aber teuren, und langsameren, aber billigen Speichermedien zu erreichen, werden Speichermedien hierarchisch in mindestens drei Stufen organisiert. Der Arbeitsspeicher eines Computers enthält alle Programme und Daten, mit denen die Benutzenden momentan arbeitet. Er ist der schnellste, aber auch der teuerste Speicher und wird heute ausschließlich als Halbleiterspeicher realisiert. Der Hintergrundspeicher dient der permanenten Speicherung von Programmen und Datenbeständen, die sich im direkten Zugriff des Anwenders befinden müssen. Dazu werden wieder beschreibbare Speichermedien mit großer Speicherkapazität, direktem Zugriff und geringer Zugriffszeit verwendet. Der Archivspeicher dient einerseits der Aufbewahrung von Programmen und Datenbeständen, die sich nicht mehr im Zugriff des Benutzers befinden, jedoch aufgrund irgendwelcher Umstände, ZB-gesetzlicher Regelungen, noch aufbewahrt werden müssen, und andererseits der Speicherung von periodisch angefertigten Sicherungskopien, Backups, des Hintergrundspeichers. Dazu werden vor allem billige Speichermedien mit großer Speicherkapazität verwendet. Hintergrund- und Archivspeicher werden unter dem Namen Externspeicher zusammengefasst. Zwischen Arbeitsspeicher und Externspeicher kann, ähnlich wie zwischen Arbeitsspeicher und Prozessor, ein Cache-Speicher zwischengeschaltet werden, in dem häufig verwendete Teile des externen Speichers bzw. erwartungsgemäß demnächst verwendete Teile desselben, vorauslesen, aufbewahrt werden. Auch können Teile, die von einer Anwendung bereits geschrieben wurden, so lange zwischengepuffert werden, bis das Speichermedium frei wird zur Durchführung der Schreiboperation, spätes Schreiben. Durch diese Maßnahmen können Programme signifikant beschleunigt werden, da sie nicht mehr auf den, vergleichsweise langsamen, externen Speicher warten müssen. Wenn aber Computersysteme einfach ausgeschaltet werden, ohne einen ordnungsgemäßen Systemabschluss durchzuführen, kann es passieren, dass Änderungen, die von einem Programm veranlasst wurden, verloren gehen, da sie noch nicht auf den externen Speicher geschrieben wurden. Anmerkung: Nicht in diesem Abschnitt werden behandelt. Der Arbeitsspeicher eines Computersystems, da Daten in ihm nur temporär für die Zwecke des Be- und Bearbeitens aufbewahrt werden. Speichermedien, die nur mehr historisch bedeutsam sind, ZB-Lochkarte, Lochstreifen, Disketten größer als 3,5 Zoll, Laserdisc, Exoten wie Bubble Memory. Speichermedien mit wahlfreiem Zugriff. Speichermedien mit direktem Zugriff erlauben einen raschen Zugriff auf beliebige Daten, sofern die Stelle, an der diese Daten abgelegt wurden, die durch die SOG-Adresse angegeben wird, bekannt ist. Sie werden primär als Hintergrundspeicher verwendet. Die Diskette. Disketten, englischen Floppy Disks, sind magnetische Speichermedien mit vergleichsweise kleiner Speicherkapazität. Die derzeit verwendeten Disketten mit einer Größe von 3,1-2 Zoll besitzen eine Speicherkapazität von ca. 1,4 MB. Die Zugriffszeit auf einen Sektor, siehe unten, liegt bei 240 Millisekunden. Aktuelle Computer verfügen über kein Diskettenlaufwerk mehr. Die Festplatte. Festplatten, englischen Hard Disk bzw. Fixed Disk, sind die großen Brüder der Disketten. Sie stellen typischerweise Speicherkapazitäten von einigen hundert Gigabyte bis zu 2 Terabyte zur Verfügung. Die typische durchschnittliche Zugriffszeit auf einen Sektor liegt bei unter 10 Millisekunden. Festplatten können in Computersysteme fest eingebaut sein oder als externe Geräte, Verbindung mittels USB oder Serial ATA, verwendet werden. Die Festplatte funktioniert prinzipiell auf gleiche Weise wie eine Diskette, anstelle einer biegsamen wird jedoch eine starre Scheibe verwendet. Mitunter werden mehrere Festplatten entlang einer gemeinsamen Achse zu einem Plattenstapel zusammengefasst. Spuren, die sich auf den verschiedenen Platten übereinander befinden, werden ebenso zusammengefasst und als Zylinder bezeichnet. Die Adresse eines Sektors besteht also aus der Nummer eines Zylinders, der Nummer der Plattenseite bzw. Oberfläche und der Sektornummer. Festplatten müssen wie Disketten formatiert werden. Viele Personalcomputerbetriebssysteme sehen darüber hinaus die Möglichkeit vor, eine physische Festplatte in mehrere logische Festplatten fester Größe, Partitionen, zu unterteilen. Jede Festplattenpartition kann dann für sich zur Aufnahme von Dateien vorbereitet werden. In File-Servern und anderen Anwendungsbereichen, bei denen die Verfügbarkeit von Festplattenspeichern kritisch ist, kann die Ausfallsicherheit beträchtlich erhöht werden, indem die Platte gespiegelt wird. Eine zweite Festplatte gleicher Größe dient als Ebenbild der ersten. Alle Schreiboperationen werden auf beiden Festplatten gleichzeitig durchgeführt. Leseoperationen können wahlweise auf einer der beiden Festplatten ausgeführt werden. Indem abwechselnd von beiden Festplatten gelesen wird, kann die Zugriffsgeschwindigkeit gesteigert werden. Fällt eine der beiden Festplatten aus, steht der vollständige Inhalt immer noch auf der anderen Festplatte zur Verfügung. Zu diesem Schema wurden verschiedene Verallgemeinerungen ausgearbeitet, die heute unter der Bezeichnung RED, Redundant Array of Inexpensive Disks, angeboten werden. Gemeinsam ist diesen Schemata, dass mit einer Sammlung von mehreren kleineren, gleich großen Festplatten der Eindruck einer einzigen, riesengroßen Festplatte erzeugt wird. Bei vielen dieser Verfahren wird ein Teil der so erzeugten Speicherkapazität, von der Größe einer der physischen Festplatten, für Sicherungsinformationen verwendet, so dass eine Festplatte ohne Datenverlust, je nach Bauweise des Diskrays unter Umständen auch während des Betriebs, ausgetauscht werden kann. Aber auch das Spiegeln von Festplatten bzw. der Einsatz von RAID macht das periodische Sichern, Backup, keinesfalls überflüssig. Löscht ZB ein Benutzer versehentlich eine wichtige Datei, werden die betreffenden Änderungen unverzüglich auf allen beteiligten Datenträgern durchgeführt. Doch nicht nur Benutzungsfehler, auch fehlerhafte Anwendungssoftware kann wichtige Datenbestände unbrauchbar machen. Abhilfe schafft hier nur eine vorher angelegte Kopie der Datenbestände, ZB auf einem Archivspeicher. Das Sichern von wichtigen Dateien sollte daher regelmäßig entweder automatisiert zu geeigneten Zeitpunkten, ZB jede Nacht, oder durch den Benutzer, ZB bei Dienstschluss, durchgeführt werden. Auswechselbare Speichermedien, Wechsellaufwerke. Der Bereich der magnetischen Wechselplatten, sie funktionieren ähnlich den Festplatten, ist gekennzeichnet durch eine Fülle von untereinander oft inkompatiblen, herstellerspezifischen Systemen. Die Größe der Datenträger folgt dem 3,5 Zoll oder 5¼ Zoll vom Faktor. Sie besitzen Speicherkapazitäten zwischen 100 MB und 2 GB, die Zugriffszeiten liegen zwischen 10 und 30 Millisekunden. Größere Verbreitung im PC-Bereich haben Iomegas ZIP-Laufwerke mit einer Speicherkapazität von 100 MB, 250 MB oder 750 MB gefunden. Für Archivierungszwecke gibt es auch magnetische Wechselplatten im zweistelligen Gigabyte-Bereich. CD und DVD. Lichtstrahlen, insbesondere Laserstrahlen, lassen sich wesentlich stärker bündeln als Magnetfelder. Mit der dadurch erreichbaren größeren Aufzeichnungsdichte lassen sich deutlich höhere Speicherkapazitäten bewerkstelligen. Dieses Prinzip hat man sich bei der Entwicklung der CD zunutze gemacht, einem Datenträger, der zunächst als Nachfolger der Schallplatte entwickelt wurde, später jedoch auch als Speichermedium für Computersysteme entdeckt wurde. CD-ROMs, Compact Discrete Only Memory, können bei einer Größe von 5¼ Zoll bis zu 650 MB Informationen aufnehmen. Die Geschwindigkeit eines CD-ROM-Laufwerks wird in Vielfachen eines herkömmlichen CD-Plattenspielers, 1x, 600 Millisekunde Zugriffszeit, 150 Kilobyte pro Sekunde Datentransferrate, angegeben. Bei zurzeit marktgängigen Geräten ist mit Faktoren ab 58x zu rechnen. Die Informationsaufzeichnung erfolgt bei der CD-ROM durch Unebenheiten in der Oberfläche, Grübchen, Bläschen, die bei der Erzeugung des Datenträgers in die Oberfläche eingepresst und bei der Wiedergabe durch einen Laser abgetastet werden. Die auf einer CD-ROM aufgezeichneten Informationen sind daher nicht änderbar. CD-ROMs haben sich einen festen Platz in der Distribution von umfangreichen Programmpaketen und Informationsmaterialien, zum Beispiel Online-Handbücher, Online-Lexika, gesichert. Dank CD-R, Compact Disc, Recordable, kann man auch selbst CDs in Kleinserien herstellen. Die Information wird dabei durch einen Laser in einen sogenannten Rohling, einer unbeschriebenen CD, eingebrannt. Wie bei der CD-ROM ist diese Information im Nachhinein nicht mehr änderbar. Die resultierenden CDs können jedoch in jedem CD-ROM-Laufwerk gelesen werden. Es gibt aber auch CD-AW-Laufwerke und Datenträger, die ein Wiederbeschreiben des Datenträgers, ca. 1000 Mal, erlauben. Als Nachfolger der CD-ROM hat sich die DVD, Digital Video Disc bzw. Digital Versatile Disc, durchgesetzt. Dieses Speichermedium wurde zunächst dafür konzipiert, dass es komplette, 90-minütige Spielfilme aufnehmen kann, daher auch der erste Name. Es besitzt eine Speicherkapazität von 4,7 GB, Informationsaufzeichnung auf einer Seite in einer Ebene, 8,5 GB, eine Seite, zwei Ebenen, 9,4 GB, zwei Seiten, eine Ebene, bzw. 17 GB. Zwei Seiten, zwei Ebenen. DVD-Laufwerke werden CD-ROMs, jedoch nicht gegenwärtige CD-Datenträger lesen können. Bei wiederbeschreibbaren DVD-Medien haben sich die Formate DVD Plus RW und DVD RW durchgesetzt. Blu-ray. Als Nachfolger der DVD standen zwei Formate in Konkurrenz, einerseits die Blu-ray-Disc, vertreten unter anderem durch Sony, Panasonic, Hewlett Packard, Apple, und HD-DVD, vertreten unter anderem durch Microsoft, IBM, Time Warner. Die Blu-ray-Disc konnte sich im Kampf um die Marktvorherrschaft gegen die HD-DVD durchsetzen. Die Blu-ray-Disc, BD, gibt es in drei Varianten, als nur lesbare BD-ROM, vergleichbar mit DVD-ROM, als einmal beschreibbare Variante BDR, vergleichbar mit DVD plus minus R, und als wiederbeschreibbare BD-RE, vergleichbar mit DVD plus minus RW. Es kommt ein tiefvioletter Laser mit 405 Nanometern Wellenlänge, bei der wiederbeschreibbaren Blu-ray-Disc mit der Phase-Changer-Technik, zum Einsatz. Eine Blu-ray-Disc mit einer Lage kann bis zu 25 GB, eine mit zwei Lagen bis zu 50 GB an Daten fassen. Es gibt bereits Prototypen mit bis zu 16 Lagen und bis zu 400 GB Speicherkapazität. Ein wichtiger Bestandteil der Spezifikation ist auch ein Kopierschutz. Blu-ray-Discs finden vor allem im Bereich der Unterhaltungselektronik zum Speichern von Filmen Anwendung. Sie eignen sich gut für Full-HD-Videos, die dank der hohen Auflösung eine bessere Qualität als die gängigen Systeme wie PAL und NTSC bieten, aber auch dementsprechend mehr Speicherplatz benötigen. Speichermedien mit rein sequentiellem Zugriff. Speichermedien mit rein sequentiellem Zugriff. Manche Speichermedien positionieren zu langsam, um rasch auf beliebige Daten direkt zugreifen zu können. Informationen lassen sich jedoch in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung effizient lesen. Solche Speichermedien mit rein sequentiellem Zugriff werden hauptsächlich als Archivspeicher verwendet. Der wichtigste Vertreter dieser Kategorie ist die Magnetbandkassette. Eine Magnetbandkassette funktioniert ähnlich wie eine Musikkassette, ein Band, auf dem eine magnetisierbare Schicht aufgebracht ist, wird während der Lese- bzw. Schreibvorgänge mit konstanter Geschwindigkeit an einem oder mehreren parallelen Schreib-Lesekopf vorbeigezogen. Im Unterschied zur Musikkassette erfolgt die Informationsaufzeichnung jedoch nicht analog, sondern binär. Informationen werden auch nicht kontinuierlich, sondern in Blöcken aufgezeichnet. Magnetbandkassetten, auch für Videokameras, werden in Größen ab ca. 250 MB von bis zu mehreren GB angeboten. Es lassen sich, bei sequentiellem Zugriff, Datentransferraten bis zu 1 MB pro Sekunde erreichen. Die angebotenen Magnetbandkassettentypen unterscheiden sich aber sowohl in den physischen Massen als auch in den Datenaufzeichnungsverfahren, was den Einsatz von Magnetbandkassetten für den Datenaustausch erschwert, da sichergestellt sein muss, dass an alle beteiligten Computersysteme passende Magnetbandkassettenlaufwerke angeschlossen sind. Ähnlich wie CDs können auch mehrere Magnetbandkassetten in einem Magnetbandwechsler, beziehungsweise Bandroboter, für das Computersystem verfügbar gehalten werden. Mit einem derartigen System kann erreicht werden, dass dem Benutzer beinahe unbegrenzte Speicherkapazitäten für Datensicherungs- und Archivierungszwecke zur Verfügung stehen. Datensicherung. Datensicherung, Backup, bezeichnet das teilweise oder gesamte Kopieren der in einem Computersystem vorhandenen Daten auf ein Alternatives, häufig Transport-Ablese, Speichermedium. Die auf dem Speichermedium gesicherten Daten werden als Sicherungskopie, oft auch kurz als Backup, bezeichnet. Die Wiederherstellung der Originaldaten aus einer Sicherungskopie bezeichnet man als Datenwiederherstellung, Datenrücksicherung oder Restore. Datensicherung. Die Aufbewahrung der Datensicherungsmedien sollte örtlich entfernt von der EDV-Anlage und in einer sicheren Umgebung erfolgen. Für Privatpersonen bieten sich externe Festplatten mit USB-Anschluss an. Diese lassen sich unkompliziert Ansatz zu sichern D-System anschließen und wieder von diesem trennen und ermöglichen so zumindest eine entfernte Aufbewahrung. Für kleinere Unternehmen eignen sich ZB-Bank-Schließfächer zur Datenträgeraufbewahrung. Allerdings kann aber in der Regel nicht zu jeder Zeit darauf zugegriffen werden, da der Zugang zu den Datenträgern nur während der Öffnungszeiten der Bank möglich ist. Für größere Unternehmen können sich speziell gesicherte Safes oder Räumlichkeiten zur feuersicheren Unterbringung der TP-Libraries lohnen. Ferner können die gesicherten Daten auf mehrere Standorte oder Rechenzentren verteilt werden. Neben dem Wert der Daten, welcher Verlust entsteht, wenn die Daten unwiederbringlich zerstört werden, welchen ideellen Wert haben unersetzliche Daten wie Fotos? Muss bedacht werden, welcher Verlust durch die Zeit entsteht, die die vollständige Wiederherstellung benötigt und in der gegebenenfalls nicht gearbeitet werden kann. Je öfter Daten verändert werden, desto geringer wird man die Zyklendauer der Sicherung wählen. Zu beachten ist hier auch die Verfallsdauer. Während es für viele Daten im Geschäftsleben gesetzlich geregelte Aufbewahrungszeiten gibt, beispielsweise Buchhaltung, Rechnungsdaten, können ZB aktuelle Inhalte von Webseiten unter Umständen schon nach kurzer Zeit verworfen werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.